Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.
Sven, was macht der HSV schon wieder mit uns?
Frag mich nicht.
Okay, dann fragen wir Matthias. Hallo Matthias.
Moin.
Also, ihr seid im HSV-Talk gelandet und neben mir ist virtuell der Sven und Matthias, der Yellowlet, ist auch mal wieder da und ja, es ist mal wieder was beim HSV passiert. Und wir wollen das eigentlich nicht, ne? Jonas Bolt weg vom Fenster und Stefan Kunz neu installiert. Ich möchte Jonas wieder haben.
Der ist doch noch nicht mal richtig weg. Matthias, herzlich willkommen im HSV Talk. Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Endlich mal in so einer Chaos-Sendung, wo alles auseinanderfliegt.
Also, wir haben hier an diesem Intro haben wir mehrere Jahre gefeilt, also bis wir das jetzt bis zur Perfektion hinbekommen haben. Matthias.
Ja.
Dass irgendwas passieren würde, war schon relativ lange klar und in welche Richtung das gehen könnte, war uns auch irgendwo klar. Oder warst du überrascht von allem?
Ich falle ja auf sowas rein und dann habe gestern noch irgendwas gelesen, Statement von Jonas Bolt, wo er sich angesichts der letzten Besprechung im Aufsichtsrat wohl relativ sicher war, dass es bleibt. Er wollte Signale empfangen haben oder hat ihm unterstellt, er wollte Signale empfangen haben. Hinzu ein Statement von Thorsten Matuschka gelesen habe, der sich sicher war, dass man etwas neu installieren würde. Und Matuschka traue ich ungefähr so weit, wie ich ein Klavier werfen kann. Aber ganz überrascht konnte man wohl nicht mehr sein. Die Liste der Leute, die es werden sollten und die wirren Pläne, die sie teilweise hatten, waren lang. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen und da hast du Felix Mann, der angeblich Raoul mitbringen wollte als Trainer. so richtig überrascht kann man wohl letztlich nicht sein. Doof ist es trotzdem. Und niemand irgendwie hat beim Querlesen der Reaktionen irgendwie einen Blick darauf geworfen, was das eigentlich bedeutet. Weil es bedeutet möglicherweise ja nicht nur, dass Jonas Bolt weg ist.
Ja, also
wir wissen nicht, was es für Klaus Koster bedeutet, der als Mann von Bolt gilt. Wir wissen nicht, was Horst Rubesch macht. Wir sind uns aber relativ sicher, was er machen wird, denke ich mal. Steffen Baumgart dürfte auch so ein bisschen ins Schwitzen geraten, nachdem er in der PK neulich noch gesagt hat, er geht davon aus, dass es mit ihm und Bolt weitergeht. Boah. Ist so. Wieder unser HSV, ne?
Ja, vielleicht geht es ja mit Baumgart und Bolt weiter, bloß nicht beim HSV. Man weiß es nicht.
Ich bin mir sicher, dass es mit Steffen Baumgart als Person weitergeht, aber wo, das werden wir, das muss jetzt Stefan Kunz anscheinend entscheiden.
Ja.
Tanja. Aber wollen wir einfach mal von vorne anfangen und so ein bisschen die Ära, die 5 Jahre von Jonas Bolt Revue passieren lassen? Nochmal Paroli laufen lassen, wie Horst Rubesch es ausdrücken würde.
Ja, mach mal.
Okay. Ich komme erstmal mit meiner Lieblingsthese, nämlich Jonas Bolt war die beste Verpflichtung der letzten 10 bis 15 Jahre beim HSV. Und Matthias stimmt mir zu.
Warte mal. 15, ja. Eher schon 16, weil die letzte, die mir einfällt, davor war Martin Joll. Und danach fällt mir nicht mehr viel ein, wovon ich begeistert gewesen wäre. Also im Nachhinein schon, aber nicht auf Anhieb. Wobei, war man von Martin Joll auf Anhieb begeistert?
Also ich war auch nicht von Jonas Bolt auf Anhieb begeistert, aber ja. Die Arbeit, die er gemacht hat, fand ich gut.
Ja, ich meine, von wem ist man schon auf Anhieb begeistert?
Ne?
Also bei Martin Joll erinnere ich mich noch damals, dass ja diese Horrendas Moneta, die er aufgerufen hat mit seinem ganzen Stab und seinem Bruder und seinem Co. und sonst was, die sollen wohl alle richtig abgegriffen haben. Aber so vom Know-how her war das natürlich eine coole Sache. Ne?
Das dachte man ja zum Beispiel von Bert Marwijk viel später auch, dass das eine coole Verpflichtung sei und oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich kann mich immer noch an meinen Podcast zur Verpflichtung von Bernd Hollerbach damals mit Michel Dinsey und ich weiß gar nicht mehr, wer der zweite war. Scheibenklasse. Aber die beiden waren total begeistert davon, dass jetzt Bernd Hollerbach beim HSV war. Ja, ich glaube.
War das Hollerbach als
bei Dinsey kann
Spieler
ich ja noch vorstellen, warum
Trainer?
Das so war als alter Paulianer. ja, Hammer, ne?
Aber war das Hollerbach als Trainer oder Hollerbach als Spieler?
Als Trainer, ja, als Trainer. Das war die letzte Bundesliga-Saison des HSV.
Rückblickend vielleicht der größte Klogriff in der HSV-Geschichte.
Oh, das weiß ich gar nicht.
Warten wir mal Stefan Kunz ab, ne?
Und was er noch so aus der Porzellanabteilung so mit sich bringen wird. Nein, ich neige ja immer dazu und möchte es auch bei Stefan Kunz so halten, dass ich einen Menschen, der sich für meinen Verein entschieden hat, erstmal willkommen heiße. Und auch bei Stefan Kunz möchte ich das auch wirklich machen. Dass ich von ihm begeistert bin, das kann ich auch, weiß Gott, nicht sagen. Aber also er ist ja noch nicht mal vorgestellt worden. Wir haben noch keinerlei Ahnung, was er überhaupt vorhat mit dem HSV. Da sollte man natürlich nicht so früh jetzt schon sagen, dass er alles, was vielleicht in den letzten 5 Jahren, wo Tanja drauf hinaus möchte, unbedingt positiv gelaufen ist, dass das alles wieder ins Gegenteil sich verkehren wird. Ne? Die Möglichkeit
ja,
aber
du
ist
kannst
da.
Dich ja, du kannst dich ja, wie wir alle, nicht gegen diese Beigeschmäcke wehren, die da mitkommen. Ne? Ich zum Beispiel hatte überhaupt nicht auf dem Schirm mehr, dass Stefan Kunz schon mal als was anderes als Trainer gearbeitet hat. Er hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das in Kaiserslautern wohl auch nicht so ganz
gut bekommen
hast rein ist. Alles war. und er war natürlich die letzten Monate im Fernsehen zu sehen, als meistens als Experte, wo man dachte, oh, der will dringend wieder arbeiten. Und das ist irgendwie alles so ein bisschen, also man ist da ein bisschen skeptisch, ob der auch mehr kann als irgendwie DFB-Nachwuchsmannschaften. Aber letztlich musst du erstmal gucken, was er auf den Tisch legt.
Also wenn man ihn als Funktionär sieht, als Vorstandsvorsitzender von Kaiserslautern, war er immerhin 8 Jahre im Amt.
Ja.
Hat den Verein in einer fatalen Situation übernommen damals, allerdings auch in einer ähnlichen Situation finanziell vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter wieder übergeben. Aber 8 Jahre, das ist ja auch ein Happen Zeit, ne? Also das muss man natürlich auch sagen. Aber das ist auch, 2016 hat er da aufgehört, also das ist 8 Jahre jetzt auch schon wieder her. Und seitdem ist natürlich auch wieder einiges passiert und so weiter. Ich will ihn nicht verteidigen, aber wie gesagt.
Ja. Dann lass uns doch lieber Jonas Bold lobhudeln, bevor wir.
Was hat Jonas Bold alles gut gemacht?
Genau. Das möchte ich gerne von euch wissen. Warum mögen wir Jonas Bold?
Also ich kann das ganz deutlich sagen, weil sonst müsste ich den Podcast alleine machen. Ja, warum mögen wir Jonas Bold? Weil das ein Mensch ist, der mir auf Augenhöhe begegnen kann. dann muss man natürlich auch sagen, also wie gesagt, bis auf diesen beschissenen sportlichen Erfolg hätten wir uns keinen besseren Vorstandsvorsitzenden wünschen können. Aber auch er hat es nicht geschafft, wie schon so viele vor ihm und ich befürchte auch nach ihm, meinem Verein wieder einen Siegergen zu implantieren, dass dieser Verein, und das geht meiner Meinung nach weit über die Mannschaft hinaus, auch in entscheidenden Phasen an sich glaubt.
Ja, aber hatte der HSV jemals ein Siegergehen? Ich meine, das war 83, das war doch nur eine Mutation, eine kurzfristige.
Das war doch nicht kurzfristig, sondern das ging über 10 Jahre, dass der HSV damals erfolgreich war.
Ja, aber der HSV ist über 130 Jahre alt.
Ja, aber hatte auch schon andere erfolgreiche Zeiten. Nein. was ich damit sagen will, ist, dass dieses Scheitern in entscheidenden Momenten seit 15 Jahren, seit Martin Jol, ist wirklich hammerhart. Also und vor allem diese wiederkehrenden Umstände, also die sich wirklich kein Mensch erklären kann, dass das immer wieder passiert, das kannst du nur mit Murphy's Law oder sonst was bezeichnen, das ist für mich einfach, ja, nicht nachvollziehbar, egal in welchen Personalkonstellationen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, Matthias. Ich versuche da schon seit Jahren da irgendwo eine Erklärung zu finden, warum das so ist. Mir fällt absolut nichts ein.
Das war der Teil, in dem Sven Jonas Beuth lobhudelt.
Das wundert mich auch gerade.
Also, ja, es ist sehr, sehr, sehr schwer, da irgendwo einen Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das ist, wenn man wüsste, was fehlt, würde man es ja ändern.
Ja.
Das trauen wir alle Jonas Beuth zu, weil, um zurück zur Lobhudelei zu kommen, Jonas Beuth hat alles richtig und alles besser gemacht, bis auf diesen dämlichen sportlichen Erfolg. Ne? Die gesamte Außendarstellung des HSV, das Auftreten der sportlichen Führung, die Geschichte Bakary Jatta, die Geschichte Mario Vuškovic, wenn er nur aufgestiegen wäre, wäre er wahrscheinlich Sportvorstand auf Lebenszeit. Womöglich hätte er sich schon überlegen können, welches Körperteil er neben Uwes Fuß stehen haben. Aber am Ende wird er halt wie alle anderen armen Schweine in diesem blöden Gewerbe genau daran gemessen.
Aber ist dann nicht irgendwann die Frage, ob einfach die HSV-Fans ein bisschen zu anspruchsvoll sind?
Ja, natürlich sind sie das. So, sie erwarten, dass ein Verein, der seit, ja, vielleicht nicht seit 1983, aber seit 1987 eigentlich sportlich nichts nennenswert gewonnen hat, der eigentlich spätestens seit 15 Jahren im sportlichen Tiefflug ist, der das Trauma von Fulham nicht wirklich verarbeitet hat, wo man das Finale im eigenen erreichen müssen wahrscheinlich. Und da wird jetzt seit 5 Jahren angenommen, dass man noch mal so eben aufsteigen müsste. Ich verstehe, wo dieser Anspruch herkommt bei den Leuten, klar. Aber das, was Tanja gerade sagte mit diesem Siegergehen, wer hat denn das in Deutschland, außer Bayern? Das in Leverkusen ist doch jetzt auch nur eine Mutation. Erstmal.
Eine sehr beeindruckende, aber...
Ja.
Ne? Ja.
Ich möchte aber noch was zu diesen anspruchsvollen Fans sagen. Also, wer im 6. Zweitliga-Jahr dem Verein die Türen einrennt, das Stadion regelmäßig ausverkauft ist, wer nach einem erneuten Scheitern einer Mannschaft, die rein von der Zusammenstellung her absolut aufstiegsfähig gewesen sein sollte, ohne ein böses Wort aus der Saison und aus dem Stadion rauskommen lässt, die können nicht übermäßig anspruchsvoll sein. Wenn du die Fans nimmst, wenn du die anderen nimmst, die da irgendwo nur irgendwo in der Entfernung sitzen und rumspökern, das mag ja gerne sein, aber was an aktiver Fanszene, aktiver Fanbase ist, und da nämlich will ich über die Nord hinausgehen, sondern auch im ganzen Stadion hörst du ja kaum mal Gemurre mehr, wie das früher der Fall war, nach 30 Minuten, wo schon gepfiffen wurde. Da kann man nicht sagen, dass da irgendwer zu anspruchsvoll oder sonst was ist. Ich denke, bei den ganzen Kadern, die wir hatten, bei den ganzen Konstellationen, die da waren, kann keiner sagen, dass ein Aufstieg in den letzten 6 Jahren in irgendeiner Art und Weise zu hoch gegriffen gewesen wäre. Und wenn man sieht, wie teilweise diese Mannschaft aufgetreten ist, ich sage nur Paderborn, dann muss man sich wirklich wundern, dass die Leute da immer noch hingehen.
Ja, aber das ist doch die... Wenn du tatsächlich auch sagst, wie der Kader ist aufstiegsfähig, dann hat doch der Sportverstand alles richtig gemacht.
Da bist du bei der Frage, ob... da bist du bei Otto Rehhagel, ne? Also da bist du bei der Frage, ob du neben den Häuptlingen nicht vielleicht auch noch ein paar Indianer brauchst. Da bist du bei der Frage, dass, oder bei der Tatsache, dass eine Mannschaft eben mehr ist als die Summe ihrer Teile, dass Geld keine Tore schießt. Kein mal das Phrasenschwein haben übrigens. Und ich wollte noch ganz kurz sagen zu diesem Anspruch. Der Anspruch kommt ja nicht von den Fans, zumindest nicht alleine. Der Anspruch kommt aus den Medien, ganz, ganz krass. Klar, logisch, großer Verein gehört eigentlich nicht in die zweite Liga, muss eigentlich aufsteigen. Gebetsmühlenartig wiederholt. Der kommt aus dieser merkwürdigen Geschichte, die keiner versteht, dass doch eine Stadt wie Hamburg ein Jahr hat. So, wo ich immer denke, so, hä? Nee. Warum muss Hamburg einen Top-Bundesliga-Verein haben und keine
Berlin
Ahnung,
nicht.
Berlin nicht, ja, zum Beispiel. Also das nehme ich nicht so wahr, dass das aus dem Umfeld so kommt.
Aber doch aus dem Verein selbst ja auch.
Ja, auch, aber eben, ich würde sagen, nicht hauptsächlich und nicht nur. Und
Weil.
letztendlich weißt du immer nicht, schreiben die Medien, dass der HSV in die Bundesliga gehört, weil die Fans das so fordern, oder fordern die Fans das, weil die Medien das so schreiben? I don't know.
Also
Weiß ich
ich finde, gerade in den letzten Jahren hat sich der HSV ja ganz klar positioniert. Da haben wir gesagt, ja, wir wollen hoch und wir werden aufsteigen. Letztes Jahr Tim Walter und auch Jonas Bolt, ganz, ne, und die Leute, die werden sich noch wundern, die jetzt sagen, wir sind nur da und da, weil wir im nächsten Jahr dann doch erste Liga spielen. Und all solche Zitate kann ich mich so dran erinnern. Also das
natürlich
kam
auch.
ja auch aus dem Verein. Also da muss man ja klipp und klar sagen.
Ja, das, aber, also ich finde halt immer, was sollst du sonst sagen? Ja, wenn alle sagen, der HSV gehört in die erste Liga, sollst du dann sagen, wir sind froh, wenn wir in der zweiten 40 Punkte haben? Kannst du nicht machen. Das hauen sie dir ja auch wieder hinten rum rein. Und ja,
Kriegst du
da
ja
ist
sofort auch
weiter.
das Budget um die Ohren gehauen und so weiter und so fort.
Das sowieso. Und ja, da ist Walter seine eigene Arroganz mal ins Gesicht geflogen. Und ja, andererseits warst du da an einem Punkt, und die meisten Leute gucken halt auf den Kader und sagen, also mit dem Kader müsst ihr eigentlich, was ja bestimmt auch stimmt. Aber ja, wir haben jetzt 5 Jahre eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass der namhafteste Kader, der auf dem Papier aussteigen müsste, nicht zwingend aussteigt. Dieses Jahr haben Pauli und Kiel unter Beweis gestellt, dass der vielleicht nicht namhafteste Kader sehr wohl aufsteigt, und zwar mit deutlichem Abstand und hoch verdient. So weh mir das tut, das zu sagen, aber es ist ja so.
Da beißt die Maus keinen Faden ab. Also wer nach einem Jahr das so souverän zu Ende gespielt hat, der hat auch verdient aufzusteigen. Da brauchen wir gar nicht gegen anzureden.
Ja.
Ja, aber ich gehe da immer noch nicht so mit. Also, man stellt sich ja einen sportlichen Wettbewerb, um den so gut wie eben möglich abzuschneiden oder zu bewerkstelligen. Und das kann man ja nicht unbedingt sagen, dass das in den letzten 6 Jahren oder auch schon davor passiert wäre. Ne? Also lass uns auf 5 beschränken, die Boltzeit. Aber irgendwo ist ja der sportliche Wettbewerb nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat und wie man das auch selbst erwartet hätte. Muss man ja ganz klar sagen.
Ja, aber es ist ja nun mal auch keine Mathematik.
Nein.
Du kannst nicht, ich nehme Spieler A und Spieler B und das ergibt Spielweise C und gleich Aufstieg D. Nein, das funktioniert nicht.
Mit Jylland ist da anderer Meinung.
Ja.
Habe lange nicht mehr geguckt, funktioniert das mit Jylland eigentlich, oder sind die immer noch so?
Nee, ich glaube, die sind nicht mehr so. Ich weiß, dass sie
Also.
zwischendurch als Testspielgegner beim HSV waren und da konnten selbst wir gewinnen als Zweitligist.
Ja. Ich habe neulich bei einem Spieler gedacht, dass das vielleicht der entscheidende Verlust der letzten 2 Jahre war, aber weißt du halt auch nicht, ne? Aber ich
Mario Vuskovic?
war mir schon mal relativ sicher, dass wäre Vuskovic nicht gesperrt worden, die Mannschaft vielleicht in genau dem Jahr aufgestiegen wäre, ja.
Ja, da bin ich mir ziemlich sicher.
So, und das da habe ich heute auch schon als so die zwei Gründe, Jonas Boll zu entlassen, gelesen. Einmal die, ne, man hätte Tim Walter zu spät rausgeworfen sozusagen, man hätte das vor dem Winter machen können, damit Baumgart eine faire Chance mit einer Vorbereitung gehabt hätte. Und die zweite, der zweite Vorwurf sei gewesen, dass es ihm nicht gelungen sei, gleichwertigen Ersatz für Mario Vuskovic zu beschaffen, wo ich sagen muss, den muss man halt erstmal finden und kriegen und bezahlen können. Vielleicht hätte man rechtzeitig an seinem Bruder baggern müssen, aber
der dürfte ja auch erst frühestens in einem Jahr spielen oder so, ne?
Ja, ist 16, ja. Ja, schwierig.
Von daher. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Traumata des HSV, auch wenn Spieler zwischendurch ausgewechselt wurden und anderer Trainer installiert wurde, die Traumata in den vergangenen 5 Jahren, die hängen so tief mittlerweile in der HSV-DNA. Also da sind wir jetzt mal wieder beim Sieger gehen, dass uns das nur eine Mutation war. Die Traumata, das ist wirklich genetisch mittlerweile so tief drin. Also der Jatta-Fall. Dann Vuskovic. Dann dieses unglückselige Ding mit Sandhausen. 2 verlorene Relegationen. Also da ist einfach so viel Mist in den vergangenen Jahren auch dann passiert, wo du auch gar nicht so viel gegen machen kannst. Also
das Tal der Tränen war schon lang und tief, ja.
Ja. selbstverständlich, Tanja, gehe ich ja überall ein Stückchen mit, und aber trotzdem haben wir auch diese Auftritte immer wieder, wie jetzt Paderborn, wie gegen 2 Spiele gegen Osnabrück oder die anderen Aufsteiger und so weiter, wo du einfach dir nicht erklären kannst. Ich sag mal, wenn du jetzt gerade Paderborn nimmst, du gewinnst so ein Derby, du müsstest eigentlich mit einer breiten Brust auftreten, hast deine letzte Chance, ist sowieso scheißegal, wenn es nicht funktioniert, wenn du das Ding verlierst, ist eigentlich egal, ob das 2 oder 3-0 ist, aber Hauptsache, da geht irgendwo was nach vorne, dass man das Ding reißen will. Und du kriegst einfach also nicht ein Bruchteil deiner PS auf dem Platz. Das ist ja auch eigentlich nicht nachvollziehbar. Denk mal damals an das Spiel gegen Sandhausen zu Hause, da als Diekmeyer sein Tor geschossen hat, wo du dann auch noch die Chance hast, Dritter zu werden, und dann haust du dir da gegen Sandhausen 1-5 auf eigenem Platz und so weiter und so fort. Das zieht sich ja hin, und das finde ich noch wesentlich schlimmer als diese Sachen, gegen die du eben nichts machen kannst, dass die Sachen, gegen die du was machen kannst, dass die auch nicht funktionieren. Und das finde ich eigentlich schlimmer.
Finde es eigentlich nicht so verwunderlich, weil zumindest in der, ich bin jetzt wieder nicht zitierfähig, aber abgesehen vom ganz dem Anfang der Saison, also das ganze Jahr keine Serie gestartet. Es war ja eigentlich immer so ein Auf und Ab. So.
Also in der Hinrunde haben wir fast alle Heimspiele gewonnen, aber ansonsten auswärts war das mau. Und von daher, da gewinnst du dann halt auch keine 2 Spiele hintereinander.
So, und dass man das Derby gewinnt und es dann die Luft raus ist im nächsten Spiel, das ist jetzt auch nicht...
Das nennt sich allgemein Derby-Fluch.
Ja. Ich weiß es nicht. Also diese Traumatheorie ist mir auch zu... Weiß ich nicht. Es gibt andere Beispiele, wo man ähnliche Situationen in Vereinen hat und dann muss nur irgendwie der eine Baustein getauscht werden, ne? Leverkusen hat letztlich... Naja, das ist so einfach gedacht, aber letztlich kannst du auch sagen, die haben einmal den richtigen Trainer geholt und schon läuft's.
Stuttgart genauso.
Stuttgart, ja. Eigentlich noch krasser.
Noch krasser. Relegation gegen uns. Ne? Und dann wunderst dich, dass du da sang- und klanglos und chancenlos bist in der Relegation.
Ja.
Und ein Jahr später weißt du dann ungefähr, warum.
Wusste ich schon nach der Relegation.
Natürlich, aber dass Stuttgart so durchstarten würde als Vizemeister und so souveräne Spiele auf allen Ebenen da absolvieren würde, damit war ja noch nicht zu rechnen. Ne? Also in dem Maße.
Ja, aber in dem Maße war in der Bundesliga diese Saison sehr viel irgendwie etwas ungewöhnlich. Dass die Bayern nur Dritter werden, dass Leverkusen da so durchmarschiert und so weiter und so fort.
Aber wir waren ja jetzt bei Stuttgart. Aber wie gesagt, das sind so diese Sachen, also die es kann passieren, aber schafft es denn der HSV, Matthias, schafft der HSV das denn nie, die richtige Stellschraube umzudrehen? Dreht man immer an den falschen Stellen?
Da wäre die Frage, woran hat man denn überhaupt gedreht? So. Woran haben wir, also was war denn diese Saison die Stellschrauben, die man gedreht hat? So.
Trainerwechsel?
Ja, angeblich zu spät.
Ja, auf jeden Fall verpufft. Also egal ob zu früh, zu spät oder zu was auch immer, gebracht hat er nichts. Das kann man, glaube ich, so getrost zusammenfassen.
Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ja, ich habe auch immer mal gesagt, da hätten wir auch Tim Walter behalten können. Ich glaube, es ist was dran, dass es Baumgart leichter gefallen wäre, wenn er eine Vorbereitung gehabt hätte. Ne?
Ja.
Also eben zwischen Tür und Angel einen kompletten Wechsel der Spielweise zu machen von auch einem sehr extremen System, mit dem die Mannschaft eine vergleichsweise lange Zeit, also im Vergleich zu vorher, gespielt hat, wo auch viele Spieler drin sind, denen du heute teilweise noch einen Platz ansiehst, dass sie, oder siehst heute noch Szenen, wo du siehst, aha, das war noch eine weitere Entscheidung, die der Spieler da getroffen hat. So. Gleichzeitig fremdlich, fürchterlich mit dem Fußball, den Baumgart spielen lässt, insofern.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Jonas Wolt dabei sich hätte nicht treiben lassen sollen und einfach auf Merlin Polzin hätte setzen sollen und das durchziehen sollen. Ich glaube, das wäre
ja, muss aber ja auch bekommen. Er muss aber ja auch gewusst haben, dass wenn Merlin das erste Spiel verliert, dann war es das.
Ja. Ich glaube, letztlich wollte er dann an irgendeiner Stelle doch lieber Polzin schützen und den nicht so komplett rausfeuern. Und
ich glaube, ehrlich gesagt, er hat war Bankspiel gemacht. Er hat gedacht, wir werfen den jetzt mal rein in Polzin, wir verhandeln mit Baumgart eh noch. Vielleicht hat er ja Glück. Ja. Und er hätte die Mannschaft in diesem einen Spiel unter Polzin plötzlich befreit aufgespielt und klar gewonnen und womöglich eine Serie gestartet, dann, ja, glaube ich, wäre alles sehr anders gekommen, aber es ist halt nicht passiert. Und generell ist es ja irre, er konnte ja gar nicht anders als dann Baumgart holen. Ja, wen sonst? So eine Frage, die ich jetzt auch irgendwie in den Raum werfen würde. Natürlich sagen jetzt alle, ja, dann wird Stefan Kuntz wohl den Trainer wechseln. Wobei, keine Ahnung, weiß ich nicht. Warum? Warum nicht? Aber wen willst du denn holen? Jeder Club, wirklich viel namhaftere, viel erfolgreichere Clubs als hier, tun sich wahnsinnig schwer, einen Trainer zu finden. Weil gefühlt irgendwie Trainer immer schneller komplett verbrennen. Und du einfach keinen mehr findest, weil auch im Unterbau immer mehr Trainer auf einem ganz anderen Niveau als früher gebraucht werden. Und sich manch einer wahrscheinlich sagt, was soll ich mir das antun, irgendwie Cheftrainer bei einem Zweitligisten zu sein, wenn ich schön irgendwie Nachwuchsarbeit bei Augsburg machen kann oder so. Insofern glaube ich, ja, der hatte keine andere Wahl, als dann eben Baumgart zu nehmen. Hätte man das früher gemacht, who knows.
Ich glaube, wenn, dann hätte die Trainerentscheidung vor der Saison tatsächlich anders lauten müssen, weil von Tim Walter kam ja auch irgendwie irgendwann mal der Satz, mich hat nach diesem Saisonfinale der Vorsaison, also mit Sandhausen und der Relegation, niemand gefragt, wie es mir denn vom Kopf her ginge und ob ich noch die Kraft habe. Und ich glaube tatsächlich, dass Tim Walter irgendwann am Ende die Kraft ausgegangen ist.
Wirklich, ja. Da hat aber niemand drüber nachgedacht, so richtig den Trainer zu tauschen.
Dazu kam natürlich auch, dass wir eine minimale Vorbereitung hatten auf die Saison, muss man ja auch sagen.
Aber auch da wieder Regeneration, ne? Also
das war
auch
damit,
vom Kopf her die Regeneration. Und da sind wir wieder beim Trauma, das da irgendwie hängen bleibt. Nach dem Motto, wir sind der HSV, alle sind gegen uns.
Vielleicht kannst du daraus auch selbst.
Verzeihung, Matthias.
Vielleicht kannst du daraus auch einen ersten Arbeitsauftrag an Stefan Kuntz jetzt formulieren, ne? Es ist letztlich egal, ob er jetzt sagt, weiter mit Baumgart oder neuer Trainer. Aber es muss schnell gehen. Er muss schnell klären, was passiert mit Klaus Koster. Er muss schnell klären, was passiert im Nachwuchsbereich. Er muss schnell klären, was passiert mit den Leistungsträgern, insbesondere mit denen, die eine Ausstiegsklausel haben im Sommer. Weil dann hast du endlich mal einen Vorteil im Vergleich zu den letzten Jahren. Du hast eine längere Vorbereitung. Du hast nicht diese Wartepause durch die Relegation, wo du noch keine Verträge machen kannst und wo dir die besten Spieler, auf die du vielleicht eine Chance hättest, schon wegverpflichtet werden, weil du halt noch Relegation spielst. Das muss er jetzt eigentlich nutzen.
Naja, immerhin wurde ja heute schon mal Poreba fest verpflichtet, offensichtlich wohl auch durchaus zu einem Schnäppchenpreis, was ich sehr angenehm finde.
Ja.
Aber ansonsten, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich mit Baumgart weitergehen sollte, weil ich seine Idee vom Fußball nicht so überzeugend finde, ehrlich gesagt, was ich bisher gesehen habe. Und was er so bisher geäußert hat, was er sich als neue Spieler so vorstellt und so weiter. Das sehe ich irgendwie nicht.
Da habe ich noch nicht so super viel drüber gelesen. Irgendwo war neulich was von Marc Uth zu lesen, ist das ja ernsthaft?
Aber das ja, hat halt sich wirklich eher die ältere Abteilung, so irgendwie um die 30, und dass die Jugend bei Baumgart keine Chance hat, ich glaube, das haben jetzt sehr viele schon zumindest so für sich wahrgenommen. Ob das jetzt ein absolut unverrückbarer Fakt ist, keine Ahnung, aber da sind ja jetzt schon die ersten Abwanderungsbewegungen.
Ich kann das nicht einschätzen, aber ich würde aus der Tatsache, dass jetzt drei, glaube ich, im Nachwuchsbereich gegangen sind, davon einer zwar anscheinend Riesentalent, aber halt auch mit einem auslaufenden Vertrag, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so. Also es ist richtig, es haben relativ wenig junge Leute ernsthafte Chancen bekommen bei Baumgart.
Also ja, noch nicht mal wie großartig Trainingsteilnahme oder so. Dieses Anführen an die erste Mannschaft, das fehlt mir halt gerade komplett, und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, bei mir machen sich gerade so Bruno Labbadia-Vibes breit, wenn ich an Steffen Baumgart denke.
Naja, du siehst ja auch Ähnliches in Köln, ne? Also auch da sind ja und gar nicht so wenig junge Spieler in den vergangenen Jahren und in diesem Jahr dann gewechselt. Meine Lieblingsgeschichte ist, dass man, wo ursprünglich mit Florian Wirtz gerade frisch gekürt zum Spieler der Saison oder sowas, der ursprüngliche Plan beim 1. FC Köln wäre gewesen, dass er 2025 langsam in den Herrenbereich aufrückt. Ja, der hat jetzt wie viele Länderspiele?
Deswegen ist Wirtz ja damals auch sehr schnell entgegen aller Geflogenheiten einfach mal von Köln nach Leverkusen gewechselt. Und die Kölner Fans werden ihm das niemals verzeihen.
So. Ja, das spielt aber jetzt auch ein bisschen
an den aber, Fans, ne? Ja, aber natürlich. Sie sollten es nachvollziehen können. Ne? Wenn Sie die Entwicklung sehen, dann sollten Sie es einfach nachvollziehen können, weil er hat alles richtig gemacht.
Ja.
Anders kann man es ja nicht sagen.
Ja.
Irgendwo mal ein bisschen was richtig machen, gerade so im Nachwuchsbereich in der Durchlässigkeit, das würde ich mir ja auch wünschen, also beim HSV.
Ja, aber dafür, da lege ich mich jetzt fest, haben wir den falschen Trainer.
Ja.
Möglich.
Ich befürchte es auch. Die Frage ist, Stefan Kunz ist uns natürlich alle als Nachwuchstrainer vom DFB in Erinnerung. Ist er das aus Überzeugung oder ist er das, weil er keinen anderen Job gekriegt hat?
Ich meine, Nachwuchstrainer beim DFB ist ja erstmal per se nichts Schlechtes, siehe Horst Rubisch.
Jo.
So. Nein. Und möglicherweise ist es, also da bin ich jetzt wieder bei meiner Frage, wo ich mir denke, also ich will nicht ausschließen, dass Kunz sagt, Baumgart will ihn hier haben. Die Frage ist, wen dann? Und möglicherweise ist das eine Möglichkeit, dass du sagst, hey, er hat da irgendwen, den niemand auf dem Schirm hat im DFB. Keine Ahnung, ich bin nicht in den Nachwuchsmannschaften des DFB arbeitet und andere Ambitionen hätte, aber vielleicht ist das eine Quelle, wo du noch jemanden findest, weil ansonsten weiß ich es halt wirklich.
Heiko Westermann.
Das irgendwie riecht es hier plötzlich so nach Stall.
Aber wir hätten ja genau da ja auch einen U21-Trainer, der jetzt erstmal arbeitslos ist. Ganz nebenbei bemerkt.
Ja, Pitt.
Der Pitt, der eigentlich nochmal eine solide Saison mit der U21 dann am Ende hingelegt hat.
Genau.
Muss man so sagen.
Mit der U20 ja sozusagen, weil das ja der jüngere Jahrgang war, ne? Der Großteil.
Ja.
Es ist halt die Frage, wie viel im Verein letztlich, also so Dinge wie wir wollen mit jungen Leuten arbeiten, wie Horst es formuliert hat, wir müssen eigentlich die jungen Leute selber ausbilden und an den Profibereich heranführen und das muss das Ziel sein. Es ist die Frage, ob das gehört wurde. Wenn das gehört wurde, dann muss das auch das ein Arbeitsauftrag an Stefan Kunz sein. Wenn Stefan Kunz feststellt, für sich, der Baumgart ist nicht der Richtige dafür, dann ist das jetzt sein Job zu sagen, da muss er gehen.
Ja, aber letztlich, das hätte ja der Aufsichtsrat hören müssen. Und der Aufsichtsrat ist, das sind die Leute, die mit Felix Magath verhandelt haben.
Ja, jetzt sind wir an der Wurzel des Problems. Genau. Einem Aufsichtsrat, der, lass uns das doch nochmal Revue passieren lassen, wer da alles... Na?
Ja.
Felix Magath mit der Idee Raul, der momentan die zweite oder dritte Mannschaft eines spanischen Erdligisten war, es Real Madrid trainiert. Angeblich tut er das gut und erfolgreich.
Eben, das ist jetzt kein schlechtes Kriterium, weil das hat Xavi Alonso auch vorher gemacht.
Ja, aber alles, was Felix Magath für eine gute Idee hält, ist eigentlich, gut, lassen wir das so. Man hat von Ralf Rangnick geträumt, von dem auch Bayern München geträumt hat.
Zeitgleich.
Wer war dann noch? Hier, Schmadtke. Oh, einer der interessanteren Namen, fand ich, war Sebastian Kehl, dem man unterstellt hat, er würde Borussia Dortmund verlassen wollen, weil man Lars Ricken an ihm vorbeigezogen hat. Aber auch da letztlich völlig utopisch. Wer war denn dann noch? Salihamidžić. Nicht so erfolgreich bei Bayern München.
Hier der Stuttgarter Wohlgemut oder was weiß ich, ist ja auch...
Den Rangnick angeblich empfohlen hat.
Ja, oder? Genau.
also ist ja alles, ich sag mal so nebenbei, meine Lieblingsspekulation war ja die ganze Zeit irgendwie, dass man Schmadtke oder einen fähigen Nachwuchssportmenschen holt als Sportvorstand und Jonas Bolt tatsächlich zum Vorstandsvorsitzenden macht.
Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass niemand doch mal David Jarolim aus der Kiste geholt hat. Er wird eigentlich immer genannt.
Der war beim Derby da.
Ja. Er wird eigentlich immer bei sowas dann genannt. Ne?
Also auch Nico-Jan Hoekma war relativ leise unterwegs.
Oh, ja.
Die Forderung.
Das war aber auch, weil Hoekma sofort gesagt hat, ey Leute, ich habe hier gerade einen Vertrag und ich mache den Job hier eigentlich ganz gerne. Ich will gar nicht nach Hamburg.
Das ist ja auch... Was mich am meisten jetzt, also als ich den Namen Kunz jetzt so als Wahrscheinlichkeit vorhin gehört habe, was mich da wirklich schockiert hat, das war ja diese Selbstdarstellung von Kunz, dass er von diesem Kontakt zum HSV schon irgendwo öffentlich geredet hat.
Der Mann ist jetzt Vorstand Kommunikation, ist doch super.
Ja, das geht doch gar nicht. Es wird irgendwo... Bei all solchen Vertragsverhandlungen wird Stillschweigen vereinbart und der setzt sich da irgendwo ins Fernsehstudio und sagt, jo, ich habe gerade mit dem HSV verhandelt. Hallo?
Vielleicht hat er
und,
selber nicht
und dann glaubt, wird er genommen.
Er kriegt.
Und dann wird er noch genommen und kriegt den Job auch noch.
Das, naja, das muss man weiter erklären. Wir haben wirklich ein großes Problem im Aufsichtsrat.
Das ist, also wie gesagt, der Aufsichtsrat riecht mich schon seit...
Das Generation liegt nicht mal daran, dass da irgendwie angeblich sportliche Kompetenz fehlt. Nein, der Aufsichtsrat ist ein Aufsichtsrat und kein Schattenkabinett. Da muss nicht zwingend sportliche Kompetenz rein. Aber
stört auch nicht.
Das auch, naja, im Falle von Thomas von Hesen zum Beispiel fand ich sehr störend, der uns dann irgendwelche Spieler angedreht hat, die...
Ja, das ist ja auch wieder das Extrembeispiel. Wir haben ja von sportlicher Kompetenz und nicht vom Spielervermittler geredet. Aber wie gesagt, das Schattenkabinett ist es ja momentan, weil jeder Aufsichtsrat oder jedes Aufsichtsratsmitglied ist ja von irgendeinem der Großkopfwerten im Hintergrund da rein beordert worden. Und
ich möchte an dieser Stelle bitte Henrik Könke da aus der Rechnung rausnehmen.
Ja, hast du ja vollkommen recht. Aber trotzdem ist der Regelfall ja so, dass es Abgeordnete sind und dass es irgendwo entsandte Menschen sind aus irgendwelchen Konstellationen raus und die aber auch wirklich nichts mit größerer Kompetenz im Profisport zu tun haben.
Nee, aber die fürchterlich viel alte Meinungen haben.
Ja.
Ich rede jetzt bewusst nicht von alten weißen Männern, aber das sind wieder solche Aufsichtsräte, die merken, jetzt bin ich beim HSV, jetzt bin ich in den Medien, jetzt werde ich interessant und hallo, in meinem Job mache ich schon seit 20 Jahren viel bessere Arbeit als jetzt hier und hier kriege ich jetzt plötzlich die Aufmerksamkeit, die will ich haben und so. Los, schießt ein Foto von mir. Und deswegen nehme ich da auch Henrik Könke so bewusst raus. Das ist der Einzige, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, dem geht es nur um den HSV. Alle anderen geht es um ihr eigenes Ego, um ihr eigenes Machtgefühl oder ihre Selbstdarstellung. Könke, dem geht es um HSV. Nichts anderes.
Und aber wenn du das jetzt siehst, wie das zu solchen Konstellationen da kommen kann, das ist doch im Prinzip komplett verrückt. Auch ansonsten, was sich im e.V. da abgespielt hat mit Jansen, der total isoliert dann aus dem Aufsichtsrat den Vorstand abgeben musste und dann auch ganz ausgeschieden ist.
Ja, aber Jansen hat den Aufsichtsrat so zusammengestellt. Der hat die Leute ausgesucht.
Na, Jansen ausgesucht, weiß ich nicht. Dafür haben wir unseren allmächtigen Beirat, der das macht.
Also Jansen hat dem Beirat Leute vorgeschlagen und der Beirat konnte dann eventuell mal Nein sagen, wenn irgendjemand so gar nicht passte. Aber
auf jeden Fall ist diese ganze Konstellation da oben meiner Meinung nach das Grundübel des HSV. Das ist schlimmer als jeglicher Sportvorstand und Trainer, den wir bis jetzt gehabt haben. Na, also ich habe irgendwo gelesen, dass der Vorstand der AG noch das einzig professionelle Gremium des HSV wäre. Ich gehe da ein Stück weit mit. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe.
Es ist ja auch wirklich jetzt in den vergangenen Wochen und auch, weiß ich nicht, seit eben dieser letzten Neubesetzung des Aufsichtsrates, ist es nochmal krass geworden, wie viel da jetzt mittlerweile wieder nach außen dringt. Ja. Ich weiß nicht, ob da vorher Andreas Peters so die Hand drauf hatte, dass er wirklich dafür gesorgt hat, dass Ruhe war oder was weiß ich, ob da jetzt irgendein Stinkstiefel mit im Aufsichtsrat drin sitzt, der meint, er müsse sich darüber profilieren oder ganz tolle Geschichten irgendwo rum erzählen. Keine Ahnung, aber es dringt wahnsinnig viel nach außen. Und das war zwischendurch mal weg.
Das war zwischendurch weg.
Und du weißt, wenn ganz viel nach außen dringt, dann geht es sehr schnell den Bach runter beim HSV. Ja.
Und das ist ja jetzt, die Hauptbefürchtung ist ja, dass vieles, was jetzt in den letzten Jahren auch von Bold, wir wollen ja ein bisschen Lobhudeln noch, hattest du gesagt, in die richtige Richtung gelenkt worden ist, dass sich jetzt mit zwei, drei verkehrten Personalentscheidungen ins Gegenteil wieder umdreht. Und die Befürchtung, die habe ich, bin ich ganz ehrlich. Ich hoffe
jetzt
sehr,
auch
sehr,
nicht hundertprozentig an einzig der Person Stefan Kunz weg fest, aber mein derzeitiges Bauchgefühl sagt mir, in 2 Jahren sind wir richtig am Ende.
So. Das habe ich nicht verstanden. Was sind wir in 2 Jahren?
Am Ende. Also da geht es nochmal richtig weiter den Bach runter.
Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber wie gesagt, ein gutes Gefühl habe ich momentan in der Konstellation auch nicht.
Ja, ist so. Du brauchst letzten Endes nur Glück.
Ja, aber das haben wir im Augenblick nicht.
Ja, das ist das eigene Trauma. Ne? Ja,
also,
das,
also, ich habe es vorhin auf Blue Sky geschrieben, so wie 2024 bisher läuft, gehe ich auch fest davon aus, dass Mario Vuskovic jetzt schuldig gesprochen wird.
Davon gehe ich die ganze Zeit aus. Das hat ja damit nichts zu tun. Da würde mich alles andere als ein Schuldspruch ehrlich gesagt wundern, aber das ist ein völlig anderes Thema. Ich bin kein Vereinsmitglied und vielleicht deswegen nicht so nah dran an dieser ganzen Aufsichtsratgeschichte, aber das habe ich jetzt
du
bisher nicht so... Dass die nicht durch Kompetenz auffallen, ist schon klar, aber dass die jetzt irgendwie in letzter Zeit besonders unangenehm aufgefallen werden, geht mir eher nicht so. Und wie gesagt, dass der Aufsichtsrat jetzt nach einer sportlich halt wirklich nicht guten Saison, die nicht das Ziel erfüllt hat, sagt, lass uns doch mal gucken, was es sonst noch so gibt, finde ich jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich. Man muss halt auch mal sagen, wir haben 50 Punkte, glaube ich. Das hätte auch in den letzten Jahren nicht zum Relegationsplatz gereicht. Also irgendwas war in diesem Jahr nochmal deutlich schlechter und dann muss man was tun.
Das ist unbestritten. Worum es mir geht, ich meine, du hast es ja vorhin auch aufgezählt, was da jetzt schon alles an Namen durch die Gegend geisterten, ja, während Jonas klar. Bolt noch im Amt war. Und das darf nicht sein. Das ist das, und das war auch die Jahre vorher nicht so. Also selbst bei der Installation von Jonas Bolt war es nicht so, dass da irgendwie richtig. Wochenlang irgendwelche Namen durch die Gegend gegeistert sind.
Ja.
Und das ist das, was ich dem Aufsichtsrat vorwerfe, weil irgendjemand redet da mit irgendjemandem und irgendjemand steckt es dann an die Presse durch oder an was weiß ich was für Quellen durch.
Aber was ist denn eigentlich im Vergleich zu damals anders? Im Aufsichtsrat.
Wer ist denn da neu seit?
Der kleine Zyniker in meinem linken Ohr sagt, vielleicht hatte Marcel Janssen als Aufsichtsratsvorsitzender den Aufsichtsrat, den er selber zusammengestellt hat, ganz gut im Griff.
Den vorherigen Aufsichtsrat, den hatte er ja gar nicht selber zusammengestellt. Den jetzigen Aufsichtsrat, der da, den wir alle nicht im Griff haben, der ist von Janssen zusammengestellt. Da wird es problematisch. Also, ja. Wir können ja auch durchaus die neuen Namen nennen, beziehungsweise wir können auch sagen, wer da rausgeflogen ist, nämlich Dr. Andreas Peters, der sich über Jahre im Verein ein sehr gutes Standing, einen sehr guten Ruf erarbeitet hat, der aber keinen Bock mehr hatte auf oder beziehungsweise das einfach von der eigenen beruflichen Situation her nicht mehr stemmen konnte, auch noch den Aufsichtsrat zu machen. Und seitdem ist Chaos drin. Und wir können jetzt natürlich spekulieren, ob das an von Bülow liegt, also dem Gesandten von der Blockgruppe, ob es irgendwie an Hans-Walter Peters, wie heißt der andere Peters?
Meine Familie Block ist in letzter Zeit eh nicht angenehm aufgefallen.
Ja.
Herr Dr. Peters, falls Sie zuhören, kommen Sie bitte zurück, es geht so nicht.
Ich glaube, das kriegt er sehr regelmäßig zu hören.
Ja.
Und das schon seit Jahren, deswegen ist er überhaupt erst irgendwann im Aufsichtsrat gelandet, weil ihm alle gesagt haben, oh, bitte mach du das doch mal. Und dann kam er jahrelang da nicht raus aus der Nummer und konnte sich höchstens noch weigern, Aufsichtsratsvorsitzender zu werden. Aber ansonsten. Ja, es ist schwierig mit diesem Aufsichtsrat.
Ja.
Aber mit der Ausgliederung sollte doch der doch eigentlich super werden.
Ja.
Kleiner Seitenhieb.
Ich habe vorhin mal so durchgeblättert, habe eigentlich natürlich nur eine Liste der Aufsichtsratsvorsitzenden gefunden und so gedacht, ich erinnere mich an keinen Aufsichtsrat, den ich gut fand.
Ja.
So.
Die nerven also eigentlich, seit wir einen Aufsichtsrat haben. lass uns zurückgehen. We need to go back.
Ja. Gut. Gründen wir einen neuen e.V. oder unterstützen noch HSV3? Oder, ja.
Nein, ich glaube, es ist wirklich das Problem, was ich vorhin auch versucht habe zu schildern, eben, dass Menschen durch diese Position im Aufsichtsrat, das ist eine ehrenamtliche Position, das müssen wir auch nochmal festhalten. Also die Leute kriegen da kein Geld für, dass sie sich da hinsetzen und im Zweifelsfall auch noch beschimpft werden. Aber die ziehen da ihr persönliches Ego draus, oder ich weiß nicht, was das Menschen ja da so antreibt, aber das ist wirklich so, die denken sich, oh, jetzt steht mein Name in der Presse und ich bin, will den HSV retten und ihn wieder zu großem Glanz und Gloria verhelfen und ich bin da die Lösung. Davon haben wir einfach zu viele Leute im Aufsichtsrat. Das sind die Leute, die sich da melden und da einziehen. Und
denen das ist ja auch nicht exklusiv für den Aufsichtsrat, also Stichwort Wüstefeld.
Ja, der kam ja auch über den Aufsichtsrat.
Richtig.
Ja.
Da war was.
Der Einzige, der es umgekehrt gemacht hat, das war Bernd Hoffmann, der ist über den EV in den Aufsichtsrat gekommen.
Ja, und vom Aufsichtsrat
in den Vorstand. Und vom Aufsichtsrat dann in die AG. Von langer Hand geplant. Und alle waren begeistert. Ich erinnere mich noch an den Jubel, als er zum Vorstand, zum Präsidenten des EVs gewählt wurde.
Ich habe ihn nicht gewählt.
Nee, ich auch nicht, aber dieser Jansen Jubel nicht damals, gewählt. Das war so, boah. Ja.
Naja, sei es drum, es gibt einen Weg, um den Aufsichtsrat wieder zu einem schweigenden Gremium im Hintergrund zu machen und das wäre sportlicher Erfolg. Der Ball liegt bei Stefan Kunz. Er wollte den Job.
Jetzt hat er ihn. Ja, also wie gesagt.
Ich will Jonas Boll zurück. So.
Ja. Also, ich wünsche Stefan Kunz wirklich ein glückliches Händchen. Das wird er unbedingt brauchen. Und ja.
Ja, natürlich schon. Alleine aus Eigenzweck wünsche ich Stefan Kunz ein glückliches Händchen. Aber ich will trotzdem Jonas Boll zurück.
So. Es wäre auch okay, wenn er es irgendwie so richtig, richtig royal verkacken würde, aber dann bitte schnell. So, das war mein Gedanke zu dieser Felix Magath-Idee. So, also wenn ihr das macht, dann muss es aber wirklich schnell scheitern und dann auch glorreich scheitern. So jetzt irgendwie hier.
Das Problem ist ja,
dass Hälfte der bis Hälfte der Rückrunde so lala hinwurschteln, das geht nicht. Muss jetzt entweder krachen oder komplett in Binsen gehen.
Ich habe Angst vor dem in die Binsen gehen.
Ja, wir alle, aber nein.
Immerhin habe ich noch die letzte Live-Vorstellung davon, Jonas Bolt mitgekriegt im Volksparkett, Sonntag. Hat er übrigens gesagt, schoss mir so die ganze Zeit schon so irgendwie durch den Kopf, dass bis auf Pauli und Kiel alle Mannschaften gegen den HSV 10% mehr gerannt sind und auch 10% mehr intensive Läufe hatten als im sonstigen Durchschnitt. Nur mal so.
Das sag ich seit Jahren, dass das so ist.
Ja. Aber auch darauf könnte man sich irgendwann mal einstellen.
Ja, aber du kannst ja nicht
darauf ein.
Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass die HSV-Spieler dann 34 Spiele lang jeweils 10% mehr gehen, weil dann das geht nicht. Das geht körperlich nicht.
Ich weiß es doch auch nicht. Ich wollte es bloß mal gesagt haben. Aber wir sind ja auch nicht der einzige Großkopfhärte in der zweiten Liga. Wenn du siehst, jetzt, wer da alles jetzt rumkrebs und der da von rechts wegen eigentlich gar nichts zu suchen hat, macht die Sache nicht uninteressant. Aber wie gesagt,
Also ich will da jetzt wirklich keinem Herr Tana oder Schalker zu nahe treten, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass die anderen Zweitligisten immer noch einen viel, viel größeren Spaß daran haben, den HSV zu ärgern, als irgendwie Hertha oder Schalke.
Ja. Wenn man auch sagen muss, also aus meiner Sicht, die stehen schon auch beide zurecht da, wo sie stehen.
Ja.
Wir ja auch.
Ja, aber die haben beide nichts zerrissen, die Saison. aber dass dieses, was, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also man nimmt das als Fan so wahr, dass man immer denkt, oh, gegen uns geben die alle 10% mehr. Und ob das rein über so eine Statistik mit intensiven Läufen zu belegen ist, pff, schwierig.
Sämtliche Schiedsrichter pfeifen gegen uns und Pfosten und Latte sind 10 Zentimeter breiter wie in den gegnerischen Toren. Das ist einfach so. Ne? Also, das ist das, was du eben meinst, Matthias. Das ist diese subjektive Wahrnehmung während eines Spiels als Fan. Das, was Jonas da gesagt hatte, das war wohl irgendwo eine Statistik, die angeblich wohl Hand und Fuß hat. Aber ja.
Das sagen
Ich
sie von
glaube es auch.
Expected Goals auch.
Ich glaube es ja auch
Ja.
durchaus. Ob das jetzt wirklich grundsätzlich der Maßstab ist, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich so. Da ist dann plötzlich beim Gegner mehr Konzentration da und.
Wir sind aber ja nicht das einzige Team, dem das so geht. Und es gibt ja andere Mannschaften. Das ist jetzt extrem großkotzig, ne? Aber da muss man sich halt mal ein bisschen an Bayern München orientieren, weil denen geht das seit Jahrzehnten so.
Ja, uns aber
Und
nicht.
wenn jetzt nicht gerade in dieser Saison, dann haben sie es doch sonst irgendwie hingekriegt, damit umzugehen. Also, keine Ahnung, vielleicht brauchst du einfach,
Nee,
keine
das
Ahnung,
ist ja in
nicht
der.
10% mehr Qualität als der Rest der Liga, sondern 20, wenn du diese Mannschaft bist, die alle schlagen wollen. Vielleicht müsste der Kader noch viel, viel dicker sein, um klarzukommen in der zweiten. I don't know. Aber
Es ist ja nicht
weiß ich nicht,
erst
wenn du
diese
dem.
Saison so. Es war ja auch die Jahre davor immer schon so. Nur diese Saison lief es noch an anderen Stellen schlecht.
Ja. Gedankenspiel. Wenn du dem HSV den Aufstiegskader von Holstein Kiel gegeben hättest, wären die mit dem aufgestiegen?
Niemals.
Abgestiegen.
Hätte ich so drastisch jetzt nicht formuliert, aber
Nein, aber
Die wären maximal im
auf
Mittelfeld
keinen
gelandet.
Fall wären wir da in der Punkte Ausbeute in die Richtung von Kiel gekommen.
Es
Auf
muss
gar keinen Fall.
irgendwas geben, was ne, es muss folglich irgendwas geben, was über die Namen und die Ablösesummen hinausgeht. Und vielleicht ist das die Stellschraube, die noch keiner gefunden hat, die man drehen muss in Hamburg.
Also ich
Das
glaube,
ist es ja.
Jonas Wolt hatte die Stellschraube durchaus schon erkannt, aber die kriegst du halt nicht gedreht, weil es ist Psyche. Da sind wir wieder bei diesen Traumata, aber es ist halt auch, es ist kollektives Trauma, es ist Drucksituation, es ist Gegner hat gerade Sonderlocken parat und all das kommt alles zusammen. Und dann kommen da Scheißspiele gegen den VfL Osnabrück bei raus.
Da sind wir schon wieder nahe an der selbsterfüllenden Prophezeiung, wenn man sagt, heute verkacken wir es wieder mal. Ne? Das sind ja diese Spiele, wo du einfach schon sagst, so, oh, das ist wieder so ein typisches Spiel, da verkacken wir es.
Ja, dann hilft nur noch abmelden, ne?
Ja, habe ich auch schon manches Mal gedacht.
Das tut mir leid, das ist mir zu fatalistisch. Das muss einen Weg geben. Und ich bleibe dabei, du brauchst letzten Endes, genau wie fucking Bayer 04 Leverkusen, du brauchst, ich will jetzt nicht sagen, du brauchst das eine Teil. Das haben wir jahrelang versucht. Ne? Als man meinte, man müsste ja nur Raphael van der Vaart zurückholen, das würde alles gut.
Das meinte die Frau von Herrn Kühne.
Ja.
Aber das ist egal.
Und Herr Kühne wollte gerne mit Frau van der Vaart. Naja, lassen wir das. Aber du kannst dieses Glück haben, dass du so, ne, gerade mit Trainern, du kannst den einen Trainer haben, bei dem irgendeine Idee dabei ist, irgendwas zündet. Das ist nicht mal exklusiv jetzt bei Leverkusen so, ne? Klopp in Dortmund ist so ein Beispiel. Vielleicht findet Stefan Kunz den Trainer. Vielleicht ist Steffen Baumgart der Trainer, wir wissen es nur noch nicht.
Nein.
Who knows?
Ich weiß, dass er das nicht ist. Das hat er in den letzten Spielen oder in dem Vierteljahr, das er hier ist, tatsächlich.
Ich versuche hier wirklich optimistisch zu sein, Tanja. Hilf mir
Ja,
ein
tut mir
bisschen.
leid.
Ja, es ist ja auch nicht ganz einfach. da jetzt noch optimistisch zu sein. Und wir wissen alle, Matthias, wie du veranlagt bist.
Dafür holt ihr mich doch hier in diesen Scheiß-Podcast,
oder was? Dein Optimismus, den kannst du dir sonst wohin stecken. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also ich bin momentan auch so weit, dass ich einfach mir die Fantasie momentan fehlt, zu sagen, oh ja, wir bewegen uns mal wieder auf einen richtigen Weg oder so. Also die Fantasie habe ich momentan nicht.
Das ist jetzt aber vielleicht auch 2 Stunden, nachdem man Stefan Kunz als neuen Sportvorstand installiert hat, auch ein bisschen viel.
Auch das war auch vorher schon so.
Es wird auf jeden Fall kein langweiliger Sommer, das ist ja auch was.
Ich hätte gerne einen langweiligen Sommer.
Weißt du, ich habe neulich so gedacht, geil, und jetzt ist Ruhe bis 2. August. Und dann fiel mir ein, Europa-League-Finale, Conference-League-Finale, Relegation, 2. Liga-Relegation, 3. Liga.
Das interessiert mich ja alles gar nicht.
Champions-League-Finale, EM. Und nachdem ich das alles aufgezählt hatte, sagte noch jemand, ja, bitte das olympische Fußballturnier nicht vergessen.
Tja.
Ich war hingegen einfach nur erstaunt, dass so eine Saison doch nur 34 Spieltage hat und nicht 36. Das kannte ich nicht mehr.
Ach, hättest du ernsthaft Relegation spielen wollen?
Gegen Bochum, ja.
Das.
Ich gehe auch davon aus, dass Düsseldorf hochgeht.
Ja. Weil, wenn wir die Relegation tatsächlich erreicht hätten, da wären wir ja auch noch wieder vom Status her ein bisschen anders, als wir das jetzt sind, wo wir die Relegation pampig verbaselt haben. Aber vom Potenzial her hätten wir Bochum schlagen können.
Ich habe gesagt, dass Düsseldorf hochgeht. Nicht von uns habe ich gar nicht geredet.
Das hat man bei Stuttgart, ehrlich gesagt, bei Hertha und Stuttgart gesagt. Nee, bei Stuttgart nicht. Bei Stuttgart, da meine ich alle, ich habe gedacht, wir können Stuttgart packen. Alle haben gesagt, wir haben keine Chance gegen Stuttgart. Aber gegen Hertha war man sich ziemlich sicher, dass es zu packen sei.
Und dann hat Felix Magath Kevin Prinz Boateng.
Ja, dann hat Felix Magath irgendwie Kevin Prinz Boateng an der falschen Stelle einen Arsch gekniffen und plötzlich konnten die alle Fußball spielen. Das ist halt, was ich sage. Manchmal brauchst du Glück.
Tja.
Moment, haben wir gerade einen Punkt für Felix Magath? Nee, ne? Nein.
Das war's nur du.
Ja.
Also du hast diesen Namen sowieso sehr auffällig oft gesagt, Matthias.
Ich kann nicht fassen, dass es Menschen gibt, die im deutschen Fußball immer noch darüber nachdenken, Felix Magath einen Job zu geben. Das kapiere ich nicht.
Ja, früher haben wir gesagt, mit jedem Zug kommt ein Dussel nach Hamburg, ne?
Wahrscheinlich so.
Dass Magath Zug fährt.
Glaubst du nicht?
Nee.
Aber Kunz vielleicht. Weiß man das schon?
Ich dachte, der ist noch im Urlaub auf Malle und kommt erst Mittwoch. Also morgen.
Ja.
Deswegen ist noch keine PK angesetzt.
Also haben wir jemals schon mal einen neuen verrissen, bevor der überhaupt vorgestellt war, Tanja?
Bestimmt.
Bei uns im Podcast? Also ich weiß
nicht. Bestimmt.
Es gab aber auch noch niemals einen Sportvorstand beim HSV, den ich so vermissen werde wie Jonas Bold. Weil ich seine Arbeit, das möchte ich hier an dieser Stelle nochmal festhalten, insgesamt einfach gut fand und es dem HSV auch sehr gut getan hat, was er vor allen Dingen auch auf struktureller Ebene geschaffen hat, was er auf menschlicher Ebene geschaffen hat. Das war plötzlich ein Verein mit Herzen, mit Seele und nicht nur einfach so ein BWL-Gedöns, wo wir von alten Zeiten träumen und eventuell kommen wir da nochmal wieder hin.
Opa erzählt vom Krieg, aber mit Excel-Tabellen.
Jo.
Wenn Stefan Kunz schlau ist, setzt er darauf ein bisschen auf. Wenn Stefan Kunz schlau ist, hat er sich angeguckt, was Jonas Bold gemacht hat die letzten 5 Jahre? Was er gut gemacht hat? Wenn er dann noch einen Plan für das Sportliche hat, du fürchtest nur, komm, das sagst du jetzt. los, raus damit, ich will's hören.
Ich fürchte nur, dass Kunst nicht schlau ist.
Diese Angst treibt uns offensichtlich alle um.
Ja. So. Auch wie Stefan Kunz hier in Hamburg klarkommen wird mit der ganzen Presse, mit der ganzen Aufmerksamkeit. Da sind schon so viele Leute dran gescheitert. Ich bin da einfach mal gespannt. Also das müssen wir ja sein, was soll's. Also, wie Matthias schon sagt, langweilig wird's nicht.
Mit wie zu machen? Zu Pauli gehen?
Nee. Das war auch nochmal anders. Ich hatte wesentlich weniger Bauchschmerzen mit dem Sportvorstand Stefan Kunz, wenn da noch eine andere Ebene wäre. Wenn wir dann in diesem Falle einen fähigen Vorstandsvorsitzenden hätten, der da nochmal draufdrücken kann, weil Stefan Kunz ist dadurch jetzt auch Vorstand für Kommunikation und für Fanbelange. Und das sehe ich so gar nicht als seine Fankompetenz, Kernkompetenz irgendwas.
Der arme Erik Huber, der muss mit dem arbeiten.
Ja.
Auch also ich glaube nicht, dass es schwer wird, mit Stefan Kunz zu arbeiten, weil ich glaube, menschlich ist der nicht verkehrt.
Das glaube ich auch, aber na? Ich also glaube, davon bin ich finanziell, also was so die wirtschaftliche Seite betrifft, hat Stefan Kunz komplett andere Vorstellungen, als das Jonas Bold hatte und auch als das Erik Huber hat.
Vielleicht
zumindest das auch. Erinnere ich aus seiner Lauterer Zeit, also aus der Lauterer Zeit von Stefan Kunz. Da versuchte man wirklich mit aller Macht irgendwie wieder in die erste Liga zu kommen und alle Macht hieß dann, wir hauen das Geld raus, das wir überhaupt nicht haben. Und das kennen wir beim HSV auch schon zu Genüge und es ist nie gut gegangen. Ich wollte optimistisch sein, aber das geht nicht.
Das fällt dir sehr, sehr schwer.
Also, wenn du das ja wirklich vorgehabt haben solltest, ist es kläglich gescheitert. Dein Versuch, ja. Tanja.
Meine Saison ist schlimmer als die von Jonas Bold.
Sollte Stefan Kunz so scheitern wie Tanja beim Optimismus, dann haben wir im August einen neuen Sportvorstand.
dann wehe uns Gott.
Ach, weißt du.
Vielleicht sollte man sich wirklich nochmal Gedanken machen, ob das dann in dieser Konstellation nicht wirklich sinnvoll wäre, ein drittes Vorstandsmitglied zu implementieren, das dann für Kommunikation, für buchhalterische Sachen und so weiter dann zuständig ist oder vielleicht auch, dass das wirklich der Sportdirektor dann wirklich nur in Anführungsstrichen Sportdirektor ist oder Sportvorstand ist, Verzeihung, würde vielleicht sogar Sinn machen. Aber
vielleicht brauchen wir bald auch einen neuen Sportdirektor.
Vielleicht brauchen wir auch einen neuen Sportdirektor und einen neuen Nachwuchschef. Wer weiß das denn?
Ich dachte, wir haben jetzt einen neuen Nachwuchschef. Also so gut wie.
VW übernehmen, ja. Da bin ich mir auch sicher. Also die geringsten Sorgen habe ich, dass Horst Rubesch dann nach den Olympischen Spielen sagt, so Leute, jetzt will ich auch tatsächlich Rente. Gönne ich ihm vom Herzen und danke, dass du dir die 3 Jahre jetzt nochmal angetan hast, aber
er hat ja ruhig. Eigentlich alles, also er hat ja das Feld bestellt.
Eben.
Na, er hat seinen Job
die
war,
Strukturen
den Nachfolger
sind jetzt
zu
da.
Finden. Ja.
Alles gut, du darfst jetzt in Ruhestand gehen.
Wir Luke werden Favé ist, glaube ich, auch einfach ein richtig, richtig guter Mann für den Job.
Ja.
Insofern kann Horst ein bisschen angeln gehen.
Eben.
Na.
Das ist die geringste Sorge, die ich habe. Ich habe eher ein bisschen Sorge, dass das im Vorstand krachen könnte, weil der Sport irgendwie andere finanzielle Vorstellungen hat als der Finanzvorstand und dann. Also wenn sie Erik Huber auch noch rausekeln, dann schnapp ich mir Missgabel und Fackel und zieh Richtung Silvester, zukünftig Uwe Seeler Allee.
Das würde ich gern sehen, wie Tanja mit Fackel und Missgabel zur Uwe Seeler Allee zieht.
Vor allen Dingen hat sie ja momentan Nacken und kriegt den einen Arm nicht hoch. Nein. Die Vergleiche, die mir jetzt gerade so durch den Kopf ziehen, die verbieten sich jetzt ausgesprochen zu werden, das lasse ich auch.
Feigling.
Ist so. 28 Jahre Ehe gehen auch an mir nicht spurlos vorbei.
Ich möchte hiermit erwähnen und festhalten für alle HörerInnen, die uns nicht so oft verfolgen. Sven ist nicht mit mir seit 28 Jahren verheiratet.
Mit mir auch nicht.
Jetzt bin ich also tatsächlich am Überlegen, mit wem ich eigentlich verheiratet bin. Aber ist egal. Vielleicht komme ich da ja in den nächsten Stunden wieder drauf. Und ich kann jetzt nur von Glück reden, dass meine Frau nie HSV-Talk hört. Sonst hätte ich... egal.
Tanja wäre, würde ich sie jetzt da auch mal ansetzen.
Kannst du eigentlich haben, dass ich nicht die Handynummer von deiner Frau habe? Die muss ich mir echt neu besorgen, wenn ich das nächste Mal bei euch bin.
Du kannst dich ja mal fragen, warum du sie nicht hast. Also, bevor das jetzt hier zu sehr ins Detail geht, würde ich sagen, wir kommen von einer Katastrophe.
Wir müssen noch ein bisschen wetten. Wir müssen noch ein bisschen wetten.
Wetten.
Geht Düsseldorf hoch oder kommt Bochum runter?
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Düsseldorf das schafft.
Ich gehe auch davon aus, dass Düsseldorf hochgeht.
Ich gehe davon aus, weil
ich mag ja Daniel Thun immer noch sehr gern.
Ich gehe davon aus, dass Bochum drin bleibt. Geht Wiesbaden runter oder kommt Regensburg hoch?
Ja.
Ich glaube, Regensburg kommt hoch.
Ich habe mich mit Regensburg so wirklich null beschäftigt. Also, dass ich mir da eigentlich kein Urteil erlauben dürfte. Ich sage einfach, Wiesbaden bleibt drin, weil ist so. Aber ja.
Ich gehe mit, Wiesbaden bleibt drin, weil an Regensburg vorbei steigen zwei durchmarschierende Aufsteiger zu uns auf. Heißt, wir fahren nächste Saison nach Ulm und nach Münster.
Das kann sowieso keine Karten.
Das kann nicht so doll sein mit Regensburg.
Puh. Dafür sind sie aber vor Dresden und vor, wie heißen die alle, 60 und Mannheim und schieß mich tot, Duisburg sowieso und dem glorreichen VfB Lübeck.
Tja. Tja. Es können nicht alle so glorreich aussteigen wie unser Eutin 08 am Wochenende.
Grüße nach Hinterdulzburg.
Eutin 08 habe ich, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr verfolgt.
Es ist ja jetzt, ich kann mir das immer nicht merken, ich glaube, sie sind jetzt von der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen. Das ist, glaube ich, sechste in die fünfte.
Jo. Das könnte sein, weil die vierte ist die Regionalliga.
Genau.
Ja. Gut, ich wollte eben schon Schluss machen. Wenn dann noch irgendjemand was Geistreiches zu sagen hat, Tanja, du meinst, geistreich reden zu können?
Den ganzen Abend schon nicht, also.
Gut. Ja, ich würde sagen, dann lass uns Schluss machen und ja.
Hoffen wir gucken das Beste. Mal, was Stefan Kunz so in der Tasche hat die nächsten paar Wochen.
Genau. Also, und sagen einfach nochmal ja Danke, Jonas.
Danke, Jonas.
Wo wir gerade beim Wetten sind, ne? Bleibt Baumgart?
Nein. Also nicht die komplette kommende Saison. So.
Nee, ich meine bis zum Saisonstart.
Ich fürchte ja.
Matthias? Ach komm, ich glaube nicht.
Ich habe auch so das Gefühl, dass da noch was passiert. Ich glaube es auch nicht. Aber wer weiß es denn? Gut. Matthias, vielen Dank.
Immer wieder gerne, jederzeit.
Tanja, ob ich mich bei dir bedanken soll, das weiß ich noch nicht so genau. Und falls ihr es wirklich durchgeschafft habt, hier die eineinviertel Stunden das unser Gelaber anzuhören, dann habt ihr sämtliche Respekt verdient. Also bis zum nächsten Mal vielleicht, ja. Und
oh, irgendwann mal.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Der HSV-Talk mit Tanja und Sven.
Jede Woche neu
auf meinsportpodcast.de.